Notre-Dame fut durant ces 5 années le chantier du jamais vu.
Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron geizt nicht mit Superlativen bei seinem letzten Besuch auf der Jahrhundertbaustelle von Notre-Dame, wenige Tage vor der Wiedereröffnung der Kathedrale an diesem Wochenende. In Folge 72 von Frankophil sprechen wir über den Wiederaufbau von Notre-Dame, die Lage der katholischen Kirche in Frankreich und Macrons Rolle in dem Jahrhundertprojekt. Am Mikrofon ist Andreas Noll.
On a le sentiment de la redécouvrir. Ah, moi j'avais pas. Président.
2054 Tage nach dem Brand von Notre-Dame hat der Präsident seinen großen Auftritt. Eine Woche vor der offiziellen Eröffnung macht Emmanuel Macron einen Rundgang durch das wiederhergestellte Kirchenschiff. Die Bürgermeisterin von Paris begleitet ihn, der Erzbischof von Paris und die Kulturministerin. Macron schaut sich Reliquien an, die restaurierten Gemälde, den neuen Dachstuhl. Alles erstrahlt in einem neuen Glanz. Das Innere der Kathedrale ist so schön wie vielleicht nie zuvor in der Geschichte. Und dann wendet er sich an das Volk der Baumeister, wie Macron die Franzosen nennt, an die Steinmetze, Glasmalerinnen, die Zimmerleute und Vertreter anderer Gewerke, die nach dem verheerenden Brand am 15. April 2019 auf der Jahrhundertbaustelle gearbeitet haben.
Vous avez toutes et tous participé au chantier du siècle. Un chantier école, un chantier modèle, où se résout à ce point par le dialogue, la bonne volonté, les efforts de chacun. Alors même que les délais étaient serrés et la pression, je le sais, immense.
Am 7. und 8. Dezember wird die der Gottesmutter Maria geweihte Kirche nach 5,5 Jahren Restauration offiziell wiedereröffnet. Wir wollen über diese historische Leistung heute sprechen mit Tom Hennigan. Der 73-Jährige lebt seit mehr als einem Vierteljahrhundert in Paris, hat dort bis vor wenigen Jahren als Frankreich- und Religionskorrespondent für Reuters gearbeitet und berichtet heute als freier Journalist weiter über Religionsthemen. Tom, was hast du gedacht an diesem dramatischen Apriltag 2019, als du bei einem Vortrag vom Brand in Notre-Dame erfahren hast?
Ich habe gedacht, ich werde zu meinen Lebzeiten nicht mehr in Notre-Dame eintreten können. Ich habe gedacht, das sehe ich nie wieder. Ich bin 73 Jahre alt. Man dachte, das Ganze würde zusammenbrechen. Es ist fast zusammengebrochen. Und nur durch die Courage der Feuerwehrmänner haben wir das vereitelt. Die ganz große Glocke in dem Nordturm, der wiegt so schwer. Und wenn der Nordturm eingefallen wäre, wäre das Ganze hin. Das ganze Gebäude.
Du hast gesagt, du hast im ersten Moment nicht damit gerechnet, dass du nochmal zu deinen Lebzeiten die Kathedrale besuchen könntest. Die Zerstörung von Notre Dame, du hast es gesagt, die waren ja wirklich massiv. Die Bilder aus dem Inneren der Kathedrale absolut erschreckend. Konntest du dir nach der Ankündigung von Präsident Macron das vorstellen, dass sich die Kirche in 5 Jahren wieder aufbauen lässt?
Nein. Ich habe gedacht, er ist verrückt. Macron ist so. Der liebt ganz große Herausforderungen. Und einige Monate danach kam natürlich der Covid. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist nicht einzuhalten. Aber der hat es geschafft. Dafür sollte man ihn wirklich loben. Nicht sein Benehmen nachher, aber dafür, dass er das durchgepeitscht hat. Weil der hat jedes Jahr beim Jahrestag der Flammen hat er einen Besuch abgestattet, aber ohne Kameras und so oder vielleicht mit einem Kamera. Diesmal war es ganz anders. Es war so das Macron-Show.
Welchen Anteil hat der Präsident daran, dass es in 5 Jahren oder 5,5 Jahren waren es ja jetzt am Ende, dass es gelungen ist, Notre Dame wieder aufzubauen?
Der hat erstens einen ehemaligen General zum Chef der Restaurierung gemacht. Zweitens hat er unzählige bürokratische Hindernisse einfach übergangen, hat gesagt, nein, die lassen wir beiseite. Prüfungen und alles Mögliche, hat gesagt, nein, das hat Vorrang. Und drittens hat er sich während der 5 Jahre wirklich ziemlich nah dran gehalten, hat gesagt, wie sieht's aus, was haben Sie für Fortschritte gemacht, etc. Das war ihm so wichtig eigentlich, dass man sagen wird, die Restaurierung von Notre Dame ist seine architektonische Meisterwerks, sein Erbe. François Mitterrand hat vieles gebaut. Jacques Chirac hat dieses Museum dann bauen lassen. Macron hat nichts hinter sich gelassen, bis Notre Dame dann auch in Flammen aufging. Und dann hat er gedacht, naja, das ist sein Erbe.
Ist er auch dafür verantwortlich, am Ende, dass Notre Dame historisch originalgetreu sozusagen wieder aufgebaut wurde und eben nicht moderne Konzepte verwirklicht wurden, die es ja auch gab?
Das war eine Streitfrage zwischen der Élysée und der Erzdiözese. Die meisten Kunstspezialisten haben gesagt, es müsste sofort und ganz originalgetreu aufgebaut werden. Der Erzbischof war ein bisschen flexibler, dachte vielleicht. Macron hat die moderne Kunst gerne. Und er hat so einen Aufruf an Künstler gemacht, um zu sagen, okay, was sind das für Ideen? Man hätte vielleicht einen Turm auf dem Transept, anstatt diese Spitze, hat man gesagt, man könnte eine moderne Flamme da einbauen lassen. Man hat auch gesagt, naja, man konnte zum Beispiel ein Dach aus Glas machen, weil Notre Dame so dunkel war vorher. Es gab sogar Vorschläge, dass man da ein Swimmingpool einrichtet. Alles Mögliche, was die Kunsthistoriker in Rage gebracht hat, natürlich. Und am Ende, das Werk ist nicht vollendet. Das Werk geht weiter. Besonders außen. Es gibt noch Arbeiten und Krane da draußen. Und es werden vielleicht 6 Fenster ersetzt. Die wurden im 19. Jahrhundert da gab es auch eine ganz große Restaurierung. Und die 6 Fenster im Stil des 19. Jahrhunderts wurden eingebaut. Die werden vielleicht ersetzt werden durch moderne Gläser. Aber später. In einem Jahr.
Genau, das befürwortet Macron. Aber es gibt eine Klage dagegen oder zumindest einen Aufruf, eine Unterschriftenliste.
Ja, man weiß nie in Frankreich, wie es ausgehen wird. Aber ich glaube, der Erzbischof, der sonst zu vielen Sachen Nein gesagt hat, der wird Ja sagen dazu. Eine andere Frage war, wie diese Dachstütze aus Holz ersetzt werden soll. Dachstuhl heißt es. Ja, am Ende haben sie gesagt, nein, wir machen das genau originalgetreu mit Holz, weil das eigentlich länger bleibt. Reims zum Beispiel, nach dem Ersten Weltkrieg war das zerstört. Der Dachstuhl wurde aus Zement gemacht und man dachte, ach ja, das ist besser als Holz. Holz kann brennen, aber man kann jetzt Holz besser behandeln und feuersicher machen und so.
In der vergangenen Woche konnte dann die Öffentlichkeit auch einen Eindruck davon bekommen bei dem großen Besuch von Emmanuel Macron in der Kathedrale im Inneren. Das wurde ja dann im Fernsehen übertragen. Welchen Eindruck hast du von den Restaurierungsarbeiten?
Von den Restaurierungsarbeiten kann ich nur Lobgesänge geben. Das ist erstaunlich. Es ist viel heller, einfach weil sie die Steine gereinigt haben. Manche wurden ersetzt, natürlich. Es ist viel heller. Der Rundgang ist kohärenter, ist konsequenter. Links ist das Alte Testament, rechts ist das Neue Testament. Drittens, man sieht auch, die Seitenkapellen sind so hell jetzt, dass man eigentlich sehen kann, was da passiert. Vorher waren sie so dunkel, man ist an den einfach vorbeigegangen, weil man hat nicht gesehen, was da los sein soll. Die haben den Schmutz von Jahrzehnten, Jahrhunderten entfernen lassen. Da sieht man die ganzen Farben wieder. Die originellen Farben sind wunderbar. Die Reliquien von Notre Dame sind eigentlich der Grund, warum es aufgebaut wurde. Es gab Pilgerfahrten im Mittelalter und dann haben sie die Dornenkrone Christi angeblich und viele andere Reliquien. Die Dornenkrone war vorher nicht zu sehen. Man musste suchen in der Dunkelheit. Jetzt gibt es ein großer Rahmen darum und runde Requellarium. Alles ist unheimlich schön. Ich habe vorher Kurse über Geschichte der Religion in Frankreich für ausländische Studenten hier in Paris. Und ich habe sie immer dahin geführt. Ich musste erklären, warum es so dunkel ist, was hinter manchen Schatten da zu sehen ist, etc. Jetzt sieht man das alles. Und das finde ich sehr schön. Eigentlich sollte man warten müssen bis zum 7., am Abend des 7., sollte man zum ersten Mal sehen und dann am 8. Mal die erste Messe in der Kathedrale und dann sollte man das auch alles live per Fernsehen sehen. Es gab wochenlang hinter verschlossenen Türen Verhandlungen zwischen dem Erzbischof und Macron und seinen Leuten, wie der Ablauf diese 2 Tage gehen sollte. Erzbischof hat einfach gesagt, die Tradition ist so in Frankreich, Laizität, die Trennung von Staat und Kirche. Außerhalb der Kirche gehört dem Staat. Das Gebäude gehört dem Staat eigentlich. Ja, genau, seit 1905. Und drinnen ist der Benutzer, das heißt die katholische Kirche. Und die bestimmt, was drinnen passiert. Nur draußen kann der Staat einmischen. Und so hat er gesagt, Macron sollte vor der Kathedrale sprechen. Wenn er sprechen will, soll er das vorher machen. Drinnen gibt es eine Liturgie. Samstagabend wird auch ein Konzert geben, etc. Der wird dort sprechen, weil das ist nicht liturgisch. Der Erzbischof hat gesagt, okay, das ist kein Problem. Aber Sonntag kann er nicht sprechen. Der sitzt nur da, ganz vorne auf so einem schönen Sessel, etc. und tut nichts. Das ist die Laizität. Deswegen hat Macron gesagt, okay, ich mache aber zuerst eine Besichtigungstour, eine Woche vorher. Nebenbei hat er gesagt, und dann sind die Fernsehkameras live dabei. Und dann wusste man, der will im Zentrum stehen. Das macht er immer wieder. Jeder weiß das. Der Erzbischof ist ganz diplomatisch geblieben. Der sagt nichts darüber, aber natürlich hat ihm die Show gestohlen.
Wir kommen gleich nochmal auf die Einweihung zu sprechen, aber vielleicht vorher möchte ich nochmal zurückblicken auf diesen Tag, 15. April 2019, als die Kathedrale gebrannt hatte. Und du hast gesagt, die ist jetzt vielleicht in diesem Zustand schöner als je zuvor mit den gesäuberten Steinen, mit dieser unglaublich gut gemachten Restaurierung. Das ist ja auch nur möglich gewesen, weil es eine unfassbar große Menge an Spenden gegeben hat. Auch schon 2 Tage nach dem Brand gab es Spendenzusagen in Höhe von knapp 900 Millionen Euro. Was hat der Brand damals in der französischen Gesellschaft ausgelöst, dass innerhalb so kurzer Zeit so viel Geld zusammengekommen ist?
Einerseits, das ist ein Nationaldenkmal, das ist ein Monument. Das ist das meistbesuchte Touristenziel im meistbesuchten Land der Welt. Jeder kann einsehen, da muss man investieren, das ist klar. Wenn es einen Hilferuf gibt, ist man dabei. Obwohl Frankreich traditionell katholisch ist, ist es jetzt ganz säkulär. Ungefähr weniger als 5% der Leute gehen regelmäßig in die Kirche. Aber ungefähr 2/3 sagen Meinungsforschern, naja, wir sind traditionell katholisch oder wir sind kulturell katholisch. Und man merkt in der Denkweise der Franzosen, die stellen sich eine Religion vor wie die katholische, was unheimlich viele Probleme für den Islam ausgemacht hat. Das ist nicht so strukturiert wie die katholische Kirche. Zurück zu Notre Dame. Irgendwie, sie hat diese Passage vom traditionell katholischen Land zum Nationaldenkmal mitgemacht. Alle fühlten sich betroffen. Als sie die Flammen sahen, haben die meisten Franzosen gesagt, das ist unsere Geschichte. Das ist unsere Heimatpflege. Das ist unser Erbe. Und das kann man nicht machen. Die haben viele schöne Kathedralen in Frankreich. Aber Notre Dame ist die erste. Nicht die erste zeitgemäß, aber es ist die dritte. Sie steht im Zentrum und sie steht für Frankreich. So baut man nicht mehr. Man kann das nicht nachmachen. Denn wenn das ganz zerstört wäre, ist es hin.
Nochmal nachgefragt, es waren bei den Spenden ja zahlreiche sehr reiche Franzosen dabei, die die Spenden in Millionenhöhe getätigt haben, aber eben auch rund, ich glaube, 340.000, wenn man so will, einfache Franzosen, die ganz kleine Beträge gespendet haben. Kinder, die ihre Spardosen für Notre Dame geplündert haben. Gläubige, Katholiken, Protestanten, Juden, auch Muslime und Atheisten haben für Notre Dame gespendet. Was verbinden diese Menschen mit dieser Kirche?
Sie verbinden die Geschichte Frankreichs, Glanz und Gloria von Frankreich. Die verbinden auch das architektonische Können des Mittelalters. Weil das ist erstaunlich, was da geschaffen wurde. Das ist auch Teil ihrer Ereignisse auch. Zum Beispiel während der Revolution wurde es desakralisiert. Zum ersten als Tempel für Philosophie und dann als Warenhaus gemacht worden. Es war so in einem so schlechten Zustand nachher, dass Victor Hugo diesen Roman geschrieben hat, Notre-Dame de Paris heißt es auf Französisch, einfach. Der hat die Erlöse davon für die Renovierung der Kirche gebracht. Und das war erstaunlich, wie viele Leute dann auch damals gespendet haben. Diesmal waren auch finanzielle Ideen dabei. Zum Beispiel der zweitgrößte Luxusproduzent in Frankreich, Pinault, hat 100 Millionen Euro gespendet. Dann kommt Bernard Arnault, der Erste, und hat übertrumpft. 200 Millionen Euro hat er gespendet. Das wurde zum Spiel eigentlich von großen Finanzleuten hier. Aber auch, wie du sagst, so viele einfache Franzosen haben gespendet. Wenn es darum geht, den Glanz und Gloria von der Vergangenheit Frankreichs zu rühmen, sind die Franzosen bereit zu zahlen. Es ist erstaunlich.
Also Notre Dame steht sozusagen auch für Kontinuität und Widerstandsfähigkeit der französischen Nation. Du hast die Revolution genannt, aber auch nach den Weltkriegen oder eben jetzt nach diesem verheerenden Brand 2019.
Das ist fast unbeschreibbar, aber man fühlt das hier. Weil auch Versailles hat weniger als Notre Dame. Notre Dame wirklich ist der Höhepunkt dieses Gefühls, dieses Zugehörigkeitsgefühls der Franzosen. Aber Versailles spielt auch eine Rolle. Auch für Leute, die sich gar nicht leisten können, in so einem Palast zu leben. Also das war die Vergangenheit, aber die Vergangenheit war schön.
Du hast gerade vom Laizismus in Frankreich kurz gesprochen. Wir haben ja auch in Deutschland eine stark säkularisierte Gesellschaft, in der die Kirche aber ja noch einen größeren Platz einnimmt als in Frankreich, muss man sagen. Denken wir zum Beispiel an Unglücke, Terroranschläge oder andere traumatisierende Ereignisse. Dann versammeln sich die Menschen tatsächlich auch in Deutschland und auch die Vertreter des Staates immer in Kirchen zu Gedenkgottesdiensten zum Beispiel. Wie sieht das mit Notre Dame aus? Übernimmt diese Kirche auch so eine ähnliche Funktion oder passt dieser Vergleich in diesem Zusammenhang gar nicht?
Notre Dame und auch andere Kathedralen nehmen einen anderen Platz ein als in Deutschland. Die sind Teil des kulturellen Erbes, nebenbei auch Kultstätten. In Frankreich nach 1905 ist die Laizität ganz groß und viele Hardliner der Laizität, die würden die Kirche einfach, das Gebäude einfach ignorieren. Und die schauen genau auf die Finger, ob ein Politiker zum Beispiel irgendein Zeichen von Glauben zeigt. Glauben ist nicht erlaubt. Ich habe viele Debatten mit Franzosen darüber, weil es gibt auch viele Ausnahmen von der Laizität. Aber in ihrem Sinne, in ihrer Tradition ist es so, die meisten Atheisten oder die Hardliner von Laizität, sie würden Notre Dame angucken und sagen, seht mal, was man als Architekt im Mittelalter machen konnte. Das gehört zu unserem kulturellen Erbe. Die Kirche würde einfach vergessen. Das kann man nicht verstehen, wenn man draußen sitzt. Wenn man das erlebt, ist es manchmal widersprüchlich, aber normal hier.
Du sprichst von Ausnahmen. War das so eine Ausnahme, wenn ich jetzt mal in die Vergangenheit blicke? Der Trauergottesdienst zum Beispiel für François Mitterrand, der fand ja 1996 tatsächlich in Notre-Dame statt.
Ich war dabei, ja.
Genau, der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl damals kam nach Paris, hatte dann Tränen in den Augen während dieses Gottesdienstes. War das so eine Ausnahme?
Nein, weil so eine Trauerzeremonie, das gehört in die Kirche. Der regierende Präsident kann dahin gehen, aber der kann nicht an der Messe teilnehmen. Der kann nicht kommunizieren, der kann nicht knien. Das ist verpönt, dass man so eine Trauerfeier in der Kirche haben will. Sagt man auf Laizitätsebene, sagt man, okay, das ist klar, das kann er machen. Aber jeder, der im öffentlichen Dienst ist, besonders der Präsident, darf nicht direkt an der Messe teilnehmen. Und die machen ganz scharfe Differenzen dazwischen. Die Grenzen werden ganz nah beobachtet, ob der Präsident sich kreuzigt oder so. Wenn er das macht, gibt es Schlagzeilen.
Was würdest du sagen jetzt nach der Neueröffnung? Welche Rolle spielt die Kathedrale dann für Gläubige heute noch? Oder zieht Notre Dame wirklich vor allem Touristen und, ich sage jetzt mal, Hobbyfotografen an, weil die gotische Architektur wirklich so beeindruckend, so imposant ist?
Das ist zum meisten Teil imposant, kulturell, das zieht die Touristen an. Aber es bleibt die Kathedrale von der Erzdiözese von Paris. Es gibt dauernde Messen darin, etc., Liturgien. Aber wenn es Staatsanlässe gibt, große Staatsanlässe, die sind auch dort abgehalten worden. Das ist widersprüchlich, aber so ist es.
Zum Beispiel, an welche denkst du da?
Zum Beispiel nach der Befreiung Paris 1944 kam General de Gaulle, praktizierender Katholik, und es gab ein Te Deum dort und der saß da. Ich weiß nicht, wie er sich verhalten hat. Damals, so in einem Krieg, ist diese Laizität ein bisschen vergessen, weil es gab Armeepriester etc. Und die Franzosen haben immer gesagt, ich bin Franzose, auch wenn ich Priester bin. Ich trage eine Waffe und verteidige mein Land.
Und jetzt spricht eben der französische Präsident vor dieser Kathedrale. Im Hintergrund die ikonische Fassade ist natürlich auch ein großartiges Hintergrundmotiv. Aber was kann Macron in so einer Rede an die Franzosen als Botschaft vermitteln?
Erstens, der will im Zentrum stehen. Ich habe es gemacht, ich habe es durchgepeitscht, Und das ist wahr. Und der will davon glänzen. Zweitens, der ist mit 12 Jahren katholisch getauft worden. Seitdem ist er eher spirituell und nicht im engsten Sinne katholisch. Aber der wird so Andeutungen machen in seiner Rede. Und wenn die Andeutungen zu weit gehen, sagen Hardliner der Laizität, sagen natürlich sofort, nein, also das darf man nicht sagen. Der Gesamteindruck wird, Emmanuel wird im Zentrum stehen. Der kleine Emmanuel, der jetzt viele politische Probleme hat, will im Zentrum stehen und der kann hier glänzen. Das nutzt er aus. Das wird der bleibende Eindruck sein.
Schauen wir nochmal ein bisschen intensiver auf die religiöse Bedeutung, die du ja gerade schon angesprochen hast. Es ist ja am Ende die Kernfunktion einer Kathedrale, einer Kirche. Nun wird eben eine der bekanntesten Kirchen der Welt bei einem Brand zerstört. Und in dem Monat der Eröffnung besucht dann der Papst auch Frankreich. Aber er macht einen Bogen um Paris herum. Er kommt nicht in die Hauptstadt, obwohl Notre Dame ein Symbol des katholischen Christentums weltweit ist. Warum kommt der Papst nicht nach Notre Dame, um die Eröffnung mitzufeiern?
Sehr gute Frage. Dieser Papst bleibt sich treu. Von Anfang an hat er gesagt, mein Interesse ist an den Peripherien der Gesellschaft, nicht an den Zentren. Und zweitens hat er gezeigt, dass das Mittelmeer, der Mittelmeerraum für ihn ganz wichtig ist. Und der erste Punkt, warum sollte er die Vergangenheit rühmen? Der wird als Stadtchef dahin eingeladen. Es gibt andere Stadtchefs. Und das wird ein Macron-Show sein. Also der weiß, dass das politisch ausgenutzt wird. Warum sollte er erscheinen? Zweitens, die Erzbischöfe von Paris sind nicht mehr automatisch Kardinäle geworden, seitdem Franziskus Papst ist. Das heißt, für die meisten Großstädte, die vorher in der katholischen Welt immer zu Kardinalsitze waren, fast automatisch, ist das nicht mehr der Fall. Wenn er dahin ginge, würde er die Vergangenheit rühmen. Eine Großstadt, vorher automatischer Kardinalsitz, der nicht mehr so als solches fungiert, würde er das belohnen oder betonen? Das will er nicht machen. Er interessiert sich vielmehr für die Peripherien. Man sieht das bei den Kardinalsernennungen ganz klar. Man guckt sich die Liste an und sagt, wer sind die denn? Die kenne ich gar nicht. Das wird beiläufig gesagt, die nächste Papstwahl ganz schwierig machen, weil man kann nicht davon ausgehen, dass es Blöcke und nationale Interessen dann verteidigt werden. Der hat das alles durcheinander gebracht. Zweitens Mittelmeer. Die Flüchtlingsfrage und das Mittelmeer sind für ihn ganz wichtig. Seine erste Reise war nach Lampedusa, das wegen der vielen Flüchtlinge, die gestorben sind im Mittelmeer, die ertrunken sind. Der hat für sie gebetet, etc. Es war wegen der Flüchtlinge, wegen des Mittelmeers, dass er diese erste Reise gemacht hat. Und dass er nach Korsika geht, der Kardinal, die haben jetzt einen Kardinal, vorher hatten sie nicht, das von wegen Peripherien. Der ist ein Liebling von Franziskus, das weiß man. Aber er schließt eine Tagung über das Mittelmeer und über die Evangelisierung und die Rolle der Kirche im Mittelmeerraum. Das ist genau das, was ihm am Herzen liegt. Für ihn ist es klar, Macron hat ihn trotzdem eingeladen. Macron versucht, seine Beziehung zu Franziskus politisch auszuschlachten. Das geht manchmal. Er hat ihn öfter besucht. Der telefoniert regelmäßig. Er duzt ihn sogar. Aber keiner glaubt, dass das eine wirkliche, richtige Achse ist. Paris-Vatikan. Nein, das ist ziemlich zerstört eigentlich, weil die Legislation in Frankreich immer progressiver wird in Sachen Moral. Sie haben zum Beispiel das Recht auf Abtreibung in die Verfassung angeschrieben, nachdem in Amerika das oberste Gericht gesagt hat, nein, das überlassen wir den Staaten. Der wird auch bald die Sterbehilfe progressive zulassen. Jetzt ist nur palliative Hilfe. Und der Vatikan beschwert sich jedes Mal, wenn sie das hören.
Jetzt gerade noch vor wenigen Tagen hat sich Franziskus gegen diese Reform der Sterbehilfe ja ausgesprochen. Und das ist ja tatsächlich eines der großen Projekte von Emmanuel Macron für seine zweite Amtszeit.
Und so ist es. Macron sieht das Verhältnis zum Vatikan auf der politischen Ebene. Er redet mit einem Staatschef. Dass er so im Hintergrund ein bisschen spirituell ist, glaubt er, dass das ist ein Vorteil für ihn.
Ist er denn wirklich spirituell, also, oder ist das politisches Marketing, sagen wir mal, wie Präsidenten oder Kanzler, die natürlich ein Interesse für Fußball signalisieren müssen?
Das grenzt ihn bestimmt von den Laizisten ab, aber der ist Laizist, der stellt das nicht in Frage. Nein, die spirituelle Seite, man sieht, es gibt die Taufe um 12 Jahren. Danach hat er als Ratgeber, als Hilfe für Paul Ricoeur gearbeitet, ein protestantischer Theolog. Der hat solche philosophische und theologische Diskussionen gerne. Man sieht das. Aber ich glaube nicht, das nehme ich ihm ab. Der ist halt so. Aber viele Franzosen mögen solche Diskussionen, gehen aber nie in die Kirche.
Auf den Kirchgang kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen. Vorher würde ich ganz gerne nochmal fragen, du hast gesagt, Franziskus will bei dieser Eröffnung natürlich nicht so gerne eine Nebenfigur sein, einfach Staffage sozusagen, während Macron im Mittelpunkt steht. Spielt da auch ein historisches Datum eine Rolle? Wenn man in die Geschichtsbücher schaut, dann stellt man fest, Napoleon wurde am 2. Dezember 1804, also ist jetzt nicht genau ein rundes Jubiläum, aber immerhin ein halbes Jubiläum, sage ich mal, in Notre Dame zum Kaiser gekrönt. War ja eigentlich keine Krönungskirche in Frankreich, Notre Dame, sondern Reims. Damals Pius der VII., der blieb bei dieser Zeremonie eine Nebenfigur als Papst. Der war, man kann sagen, fast schon Staffage. Ist es denkbar, dass Franziskus auch eine ähnliche Situation hier vermeiden wollte?
Er wollte mindestens die politische Auslegung seiner Präsenz verhindern. Der wollte nicht in diese Frage eingewickelt werden, weil er wusste, Macron würde das ausnutzen. Ob er sich fragt, werde ich Zentralfigur sein oder nicht? Pius VII. War nicht Zentralfigur. Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht so gut, dass ich sagen kann, ach, der hat auch solche Ideen. Aber ich kann sagen, vom politischen Verhältnis her ist es klar, Macron will das ausschlachten, politisch. Franziskus sagt, ich habe kein Interesse daran. Notre Dame ist zwar schön, es ist schön wiedergebaut worden, aber ist das eine Reise wert? Paris ist kein Kardinalsitz mehr. Ich will das betonen, dass die Peripherien jetzt Vorrang haben. Und drittens, ich habe zur gleichen Zeit, das ist mehr eine Ausrede, aber die Einladung nach Korsika zu fahren. Er hat schon in September gesagt, dass er nicht nach Paris fahren würde. Und als er nach Straßburg gefahren ist, hat er gesagt, ich fahre nach Europa, nicht nach Frankreich. Und Frankreich ist traditionell die älteste Tochter der Kirche. Das will er nicht betonen. Die ruhmreichen Tage sind vorbei. Und die katholische Kirche in Frankreich ist mit sich selber so beschäftigt und mit Missbrauchsfällen und so. Warum sollte man Frankreich rühmen?
Dann sprechen wir doch mal über den Zustand der katholischen Kirche in Frankreich. Notre Dame, eben als wichtigste Kirche Frankreichs, erstrahlt nun in alter bzw. neuer Pracht. Vielleicht so schön, hast du gesagt, wie nie zuvor. Wie sieht das Alltagsleben in der katholischen Kirche in Frankreich aus? Also wie geht es den Vereinen? Mehr als 9.700 sind es, glaube ich, in Frankreich. Wie ist da die Lage in den Kirchen?
Ziemlich schlecht. Es geht. Die meisten Kirchen hier sind erstens wenig besucht. Zweitens, da sie vom Staat oder von der Kommune abhängig sind. Kathedrale gehören dem Staat und andere Kirchen gehören der Kommune. Ich habe einen Schwager, der Bürgermeister einer ganz kleinen Gemeinde war. Der hat mir erklärt, wie das budgetmäßig aussieht. Wenn es ein Loch in der Kirche, in der kleinen Kirche da in einem kleinen Dorf gab, hat das sein Budget so überlastet, dass er sagen musste, vielleicht können wir das noch ein Jahr vertagen oder die Reparatur vertagen. Also die können damit leben und so. Es gibt viele Räuber, so Kunsträuber aus den Kirchen so in Frankreich. Das liegt daran, dass es wenige Sicherheitsmaßnahmen gegeben hat, weil es Budget kostet. Und man merkt das nur, wenn es einen Raub gibt. Die haben eigentlich viele Kunststücke drin, die dann verkauft werden können.
Und ist das eine Lage, die jetzt oder eine Situation, die sich dramatisch zuspitzen wird? Weil man kann ja nicht immer die Reparaturen aufs kommende Jahr verschieben oder aufs übernächste Jahr verschieben. Irgendwann ist die Substanz dieser, die Bausubstanz dieser Kirchen, die sind ja Jahrhunderte alt zum Teil, so angegriffen, dass sich da die Frage stellt, ob die noch bestehen bleiben können.
Es gibt mindestens einige Initiativen, um private Gelder aufzutreiben, um den Erhalt der Kirche zu finanzieren. Die nationale Kultusministerin hat sogar gesagt, vielleicht sollen Touristen 5 Euro zahlen, um Eintritt, wie ihren einfachen Eintritt in die Kathedrale Notre Dame zu machen. Es gab einen Aufschrei, Kirchen sollen umsonst sein und so. Aber sie hat das als Versuchsballon gesagt. Und man weiß nicht, ob das passiert. Die Hilfsfonds, private Gelder für die Kirche, kommen voran. Und besonders die schöneren, die renoviert werden müssen, werden finanziert. Aber auch wenn das zum Beispiel die Kathedrale von Albi, das ist ganz interessant. Und das ist, oder Chartres wurde renoviert neulich. Das ist gotisch. Albi ist das ganz komische Struktur. Das ist Teil des Stolzes der Stadt. Oder die Kommune gibt einen Zuschuss, aber es reicht nicht aus. Übrigens, nebenbei ist eine Kirche von einer Sekte, gallikanischen katholischen Kirche. Die haben sich abgespaltet vom Vatikan, 17. Jahrhundert, glaube ich. Die sind endlich weggegangen. Das Kirchengebäude stand lange leer. Es ist architektonisch nichts Besonderes. Aber jetzt hat eine Gesellschaft die Kirche gekauft und die haben Kletteranlagen darin eingebaut. Die zweite Kirche, die sie gekauft haben, um Kletteranlagen einzubauen, hier in Paris. Und die wollen weitermachen, weil sie denken, naja, die Kirchen werden geschlossen, desakralisiert. Sie sind Nachbarn. Sie haben mir gesagt, naja, Kirchen sind ganz hoch. Also das ist ganz gut. Man kann eine Kletteranlage einbauen.
Jetzt haben wir über die Gebäude gesprochen. Lass uns vielleicht zum Ende nochmal über die Gläubigen selbst sprechen. Im Jahr 2000, habe ich gesehen, gab es noch 120.000 katholische Eheschließungen in Frankreich. Heute sind es so rund 40.000. Man kann sich also leicht ausrechnen, was das dann für das Thema Taufe bedeutet. Welche Zukunft hat die katholische Kirche in Frankreich als Volkskirche?
Als Volkskirche. Volkskirche, das klingt so, als ob viele Leute da reingehen, aber die Leute gehen nicht rein. Es gehört zum französischen System. Notre Dame ist Nationaldenkmal, es bleibt. Aber so auf dem Land zum Beispiel, wo ganz einfach nützliche Bauten gebaut wurden, immer weniger. Die Franzosen sind in einem sehr negativen Zustand. Die Priester und die Kirche, die Gesellschaft wird säkularisiert und die Kirche wird zur Seite geschoben. Im Gegensatz zu Deutschland, wo die Kirche zum Beispiel, die Kirche ist wie die Gewerkschaften oder großen Industrien, das ist ein Partner in der Gesellschaft, unter anderem. Das wird als Partner respektiert. Ich mache neulich Ersatzdienst für den Korrespondenten der deutschsprachigen Länder für The Tablet in London, eine katholische Wochenzeitschrift. Da ich Deutsch kann, sie ist gestorben und es hat jetzt gedauert, bis wir einen neuen Korrespondenten finden. Das hat mir die Augen geöffnet, weil in Frankreich sprechen die Priester nie in der Öffentlichkeit oder fast nie. In Deutschland, besonders dieses große Papier gegen den Ethnonationalismus Anfang des Jahres, Kardinal Marx habe ich neulich zitiert, weil er gesagt hat, Trump und andere Populisten, man muss sich hüten vor diesen Leuten, das sind falsche Propheten etc. Das hört man nie in Frankreich. Das hört man nie. Und das ist ein Unterschied. Aber die Kirche wird dort respektiert und ist auch viel unabhängiger als in Frankreich. Vom Staat. Der Staat zum Beispiel, wenn die Priester anfangen, politisch, auch wenn sie nur im, im moralischen Sinne, im diplomatischen Sinne politisch auftreten, kann ihr Budget gekürzt werden. Die leben von Spenden der Gläubigen und ein bisschen vom Staat. Der Staat oder die Kommune besitzen die Gebäude und zahlen auch für die Renovierung. Ab und zu werden die renoviert und so. Aber die Gehälter sind sehr niedrig. Die Zahlen schwinden. Dieser Missbrauchsskandal ist verheerend für die Kirche. Dazu noch kommt die Herausforderung der Ultratraditionalisten, der Pius-Gemeinschaft, der Pius-Brüder und solcher, die in Frankreich ziemlich stark sind. Sie sind eine Minderheit, aber die sagen, wir sind die wahren Katholiken, etc., etc. Viele Leute am Ende sagen, ich will nicht mehr mit diesem Verein zu tun haben.
Jetzt hast du gerade den Missbrauchsskandal angesprochen, also die sexualisierte Gewalt von Priestern. Unter anderem, da gab es ja auch einen Bericht der französischen Bischofskonferenz, eine Aufarbeitung. Welche Folgen hat dieser Bericht oder welche Schockwellen haben diese Veröffentlichungen in die Gemeinden geschickt?
Sehr viele Schockwellen. Dieser Bericht vor 2 Jahren ungefähr war sehr hoch, weil es von einem Meinungsforscher gemacht wurde. Es wurde dann beanstandet, nein, das sind nicht exakte Zahlen, aber es hat gezeigt, wie viele es potenziell sein könnte. Und der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bischof von Reims, Moulin Beaufort, er ist ganz gut. Er sagte, das ist unser Bericht, das wurde von der Kirche beantragt. Und wir gehen jetzt vor mit der Säuberung der Kirche. Und das tut er. Ich finde, er tut sein Mögliches. Der ist nicht schlecht als Vorsitzender. Aber das hat viele Katholiken gesagt gelassen. Also Schluss mit dieser Kirche. Die sind hoffnungslos. Es gab zum Beispiel in Frankreich ziemlich viele neue Gemeinden. Das ist eine Idee von Johannes Paulus. Es hat sich herausgestellt, dass viele dieser Gemeinden so in Guru-Gemeinschaften abgerutscht sind und viele Skandale dort zu treffen sind. Das muss man bereinigen. Die Bischofskonferenz versucht, aber alles ist langsam in der katholischen Kirche. Die sind nicht schlecht, aber die könnten besser sein.
Kommen wir mit der letzten Frage nochmal zum Anfang unseres Gesprächs zurück zu Notre Dame. Glaubst du, dass Notre Dame die Wiedereröffnung jetzt auch den Katholiken der katholischen Gemeinde in Frankreich helfen kann?
Die werden bestimmt mehr Touristen haben. Die Schätzung jetzt ist, dass sie 15 Millionen Touristen pro Jahr haben, nicht im Vergleich zu 12 vor der Corona-Krise und vor dem Brand. Das Leben der katholischen Kirche passiert eigentlich auf Gemeindebasis. Die Gemeinde, meine Gemeinde hier, die englischsprachige Gemeinde, es ist nicht nur wegen der Sprache, der ich dahin gehe. Es ist ganz lebendig. Es ist froh. Ich kann die französischen Kirchen nicht aushalten. Da sind nur wenige Leute da, meistens alte Damen. Und die Predigen sind mechanisch. Es gibt nichts zu denken darüber. Ich glaube, für die meisten Franzosen wird die Wiederveröffentlichung von Notre Dame ein kulturelles Ereignis sein. Das ist unser Erbe, etc., etc. Die Kirche wird natürlich für einige Tage glänzen. Macron wird versuchen, das politisch auszunutzen. Und dann geht zurück zum Alltag. Der Alltag für die katholische Kirche in Frankreich ist nicht sehr verheißungsvoll.
Folge 72 über die Wiedereröffnung von Notre Dame 5,5 Jahre nach dem Großbrand in der Pariser Kathedrale im April 2019. Zu Gast heute war der Religionsjournalist und langjährige Frankreich-Korrespondent Tom Hennigan. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.